Herzlich willkommen zur ersten Folge unseres Mosaikstücke Islam Podcast. Ich bin Daniel.
Ich bin Sophie.
Und ich bin Ander.
In unserem Podcast hört ihr Beiträge zum Thema Islam, die im Rahmen unserer Vortragsreihe im Projekt Open Mind mitgeschnitten wurden. Unterschiedliche ReferentInnen teilten ihr Wissen und ihre Erfahrungen mit dem Publikum. Wichtig war uns, dass jede und jeder dazukommen und Fragen stellen kann. Wer mehr dazu wissen möchte, findet ganz einfache Infos zum Projekt auf unserer Website www.la-red.eu und auf Facebook und Instagram. Wir bitten euch, an manchen Stellen schlechten Ton zu entschuldigen und kommen zu unserem ersten Vortrag.
Hierbei sprachen Delal Nouri und Ervanu Yilmaz, Gründerinnen des Podcasts Gedankensalat, zu dem Thema Geschichten muslimischen Lebens in Deutschland. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Okay, ein ganz kurzes und schnelles Hallo auch noch von mir in die Runde. Ich sag's noch, wir haben ja ein paar NachzüglerInnen. Ansonsten freue ich mich sehr, dass Delal und Erva heute da sind und den ersten Vortrag halten. Für die, die Delal und Erva noch nicht kennen von euch, Delal und Erva sind zum einen zwei sehr gute Freundinnen, aber auch Gründerinnen des Podcasts Gedankensalat, in dem sie zum einen über Themen wie Interreligiosität, Rassismuserfahrungen, die nervigsten Fragen zum Ramadan sprechen, aber auch andere Themen wie Verliebtsein, Heirat oder toxische Beziehungen. Hört da gerne mal rein und dann freue ich mich total, dass ihr beide da seid und gebe gleich das Wort an euch weiter.
Hallo, Salam. Wir freuen uns sehr, dabei sein zu dürfen erstmal. Danke für die Einladung. Es ist eine Ehre für uns, auch dass wir mit dieser Vortragsreihe beginnen dürfen.
Umso schöner, dass wir mit diesem coolen Thema, finden wir, Geschichten muslimischen Lebens anfangen können. Wir finden das Thema nämlich mega wichtig und sehr geeignet dafür, diese Vortragsreihe zu beginnen.
Genau, vielleicht wollen wir uns selber kurz einmal vorstellen noch. Ich bin Erva, das ist Delal. Wir sind beide 21. Ich studiere Gesundheitskommunikation in Bielefeld.
Ich bin fast fertige Logopädin im August.
Ja, so viel zu unserer Person. Dann würden wir sagen, steigen wir eigentlich direkt ein mit dem Vortrag.
Ja, kurz noch zu unserem Podcast. Also die Idee kam vor anderthalb Jahren, den Podcast haben wir vor anderthalb Jahren angefangen. Mhm. Und der kam so zustande, dass wir uns in der Medienwelt, in der deutschsprachigen Medienwelt nicht wirklich repräsentiert gefühlt haben und uns einfach selbst ein Sprachrohr geben wollten und uns nicht beschweren wollten, warum gibt's nichts, was zu uns passt und wo wir uns repräsentiert fühlen. Da dachten wir, komm, machen wir unseren eigenen Podcast.
Genau, meistens sind wir zu zweit im Gespräch und reden über alle möglichen Sachen. Oft haben wir aber auch Gäste dabei. Und finden sind wir auf Spotify, eigentlich überall, wo es Podcasts gibt.
Genau. So viel zu dem Podcast.
Einsteigen.
Und zwar als erstes finde ich es wichtig, dass wir uns mal kurz mit der Frage beschäftigen, warum ist die Geschichte überhaupt so wichtig? Wir können ja jetzt auch sagen, hey, wieso sind wir nicht im Hier und Jetzt? Also wir kommen auch aufs Hier und Jetzt. Dazu kommen wir noch, aber ich finde es wichtig, dass wir die Geschichte behandeln, weil es einen Einblick in die Lebensrealitäten verschafft. Also man muss erstmal die Generation unserer Eltern und Großeltern verstehen, um uns jetzt zu verstehen, weil uns verschiedene Lebenssituationen sehr geprägt haben, viele Situationen so verblieben sind wie vor 50 Jahren und man dann auch einfach Vorurteile abbauen kann, aufklären kann. Wenn man nämlich die Geschichte erkennt und die Gründe für Problematiken erkennt, hat man dann auch nicht mehr so die Vorurteile und verschafft einfach so einen Einblick. Was auch ganz wichtig zu erwähnen ist, ist, dass Geschichte generationsübergreifend ist. Stichpunkt transgenerationales Traumata, also ganz kurz, was das überhaupt ist. Diese Theorie besagt, dass man Traumata vererben kann. So kann man es ungefähr sagen. Also wenn jetzt meine Eltern zum Beispiel aus dem Krieg gekommen sind, dass sich die Kinder danach auch so fühlen, als wären sie in einem Kriegsgebiet aufgewachsen. Und das ist ganz wichtig zu erwähnen. Außerdem ist es auch wichtig, die alten Probleme, die es vor 40 Jahren zum Beispiel gab, zu erkennen, um Hier und Jetzt Prävention zu betreiben und genauer darauf eingehen zu können. Außerdem finde ich es noch wichtig zu erklären, dass auch für uns betroffene Menschen mit anderem kulturellen Background, dass man sich mit der Geschichte befasst, um dann auch die eigenen Eltern und Großeltern und Bekannten verstehen zu können und auch die passende Hilfe anbieten zu können für bestimmte Probleme. Wie dazu?
Genau. Kommen wir jetzt ganz kurz, bevor es so richtig losgeht, zu einem kurzen Disclaimer. Und zwar ist es so, dass wir von einzelnen Menschen berichten und immer wieder so individuelle Personen heranziehen und einen Einblick in diese Lebensrealitäten verschaffen wollen. Jedoch hat das überhaupt gar keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Dafür ist das Spektrum an Lebensrealitäten einfach viel zu groß und jede Geschichte ist einfach super individuell. Genau, dann ist es uns noch wichtig zu sagen, dass auch jede Generation ihre eigenen Merkmale hat, innerhalb der Generation. Und wie schon eben gesagt, ist ein breites Spektrum an Einstellungen, Normen, Werten, Lebensrealitäten, was jetzt einfach den Rahmen sprengen würde, die alle aufzuzählen und ja gar nicht Zweck dieses Vortrags ist. Genau. Und auch zu unseren Personen, wir sind beide keine studierten Historikerinnen oder haben eine Doktorarbeit im Bereich Integration oder so geschrieben. Wir haben natürlich unsere Recherche getan, berichten aber in erster Linie aus persönlichen Erfahrungen, genau aus Situationen, die wir erleben durften, erleben mussten, wie man das jetzt sehen möchte. Genau, und hoffen, euch diese ganze Thematik ein bisschen näher bringen zu können.
Das ist also unser Versuch, die Geschichte muslimischen Lebens einfach mal im Schnelldurchlauf durchzukriegen, ein besseres Verständnis aufzubringen und dadurch zur Veranschaulichung haben wir dann unsere Familie, unsere Bekannten interviewt und werden die euch vorstellen.
Kommen wir jetzt zur Gliederung. Und zwar ist es so, dass man natürlich muslimisches Leben, ja, wenn man sich das anguckt, historisch gesehen, schon vorhanden war, aber signifikante Zahlen sind erst so seit den 60ern festzustellen. Deswegen haben wir auch unser Augenmerk ab dargelegt sozusagen. Genau, und hier könnt ihr schon mal die Einteilung unseres Vortrags sehen. Wir fangen mit einer kleinen Zeitreise an in die 1960er Jahre, wo die ersten Gastarbeiter aus unterschiedlichen Ländern herkamen, unter anderem Türkei, Marokko, Tunesien. Genau, und erzählen ein bisschen darüber. Dann geht es weiter mit den 1980er Jahren, sozusagen der zweiten Generation, die Kinder dieser Gastarbeiter, sogenannten. Und dann im Nachhinein noch in die 1990er Jahre, die Kriegsgeflüchteten und auch der Vergleich zu der neuen Welle der Kriegsgeflüchteten aus Syrien, Irak und Afghanistan zum Beispiel. Und zu guter Letzt gehen wir dann auf unsere Generation sozusagen, eine Generation postmigrantisch, wie erleben junge Menschen in unserem Alter ja die Welt, wie ist es, in zwei Kulturen aufzuwachsen,
als Muslim in Deutschland,
genau, und beleuchten sozusagen unsere Lebensrealität.
Genau. Ja. So viel zu unserer Aufteilung.
Jetzt geht es schon direkt los in den 1960er Jahren.
Genau. So viel zum historischen Kontext. Also ganz schnell erklärt, warum kamen die sogenannten Gastarbeiter? Und zwar gab es ja die boomende Nachkriegswirtschaft in Deutschland. Die Nachfrage nach Arbeitskräften stieg. Dadurch wurden die Arbeitskräfte teurer. Um diesen drohenden Kostenanstieg zu vermeiden, hat man sich sozusagen ein Arbeitskräftereservoir aus dem Ausland hergestellt und Arbeitskräfte aus strukturschwächeren Regionen hierhin importiert. Alles in Anführungszeichen.
Vielleicht kurz zur Erklärung, weil es auch wichtig ist, zu erklären, warum der Begriff Gastarbeiter so problematisch ist und warum wir ihn in Anführungszeichen setzen. Und zwar ist es so, dass ja Gastarbeiter eigentlich nicht der Realität entspricht. Es ist eine Beschönigung der Umstände. Inwiefern? Insofern, dass wir wissen alle, wie man Gäste behandelt eigentlich. Ne, man will nur das Beste anbieten, man ist super freundlich und super höflich. Wenn man sich dann die Umstände anguckt, die sogenannten Gastarbeiter hier vorgefunden haben, als sie dann in den 1960ern hierher kamen, waren Holzbaracken direkt neben den Firmen, schlechte ja, Arbeitsbedingungen, sehr schlechte Löhne. Und da ist es wichtig, ein Augenmerk darauf zu legen, dass da genau eine Beschönigung vorliegt und die Umstände nicht akkurat beschrieben werden. Des Weiteren ist da so ein bitterer oder abwertender Beigeschmack, wenn man Gastarbeiter sagt, hat man oft so eine negative Konnotation im Hinterkopf und ist auch überhaupt nicht mehr zeitgemäß, weil diese Menschen oder diese Gesellschaftsgruppe inzwischen fester Teil der deutschen Gesellschaft ist. Sie sind aus diesem Land nicht mehr wegzudenken, sie sind seit vielen Jahrzehnten hier, leben in Deutschland, nennen es auch ihre Heimat und genau, sie dann sozusagen
Da passt darauf das Label einfach nicht mehr, Gastarbeiter.
Genau. Durch die Geschichte hindurch, ist es auch wichtig einmal zu erwähnen, gab es mehrere Versuche, einen neuen Begriff in den Alltagsgebrauch, im Alltagsgebrauch zu etablieren. Der WDR hat zum Beispiel 1973 so einen Wettbewerb sozusagen ins Leben gerufen, wo es auch Preisgelder gab. Es wurden auch alternative Begriffe gefunden. Jedoch ist der Versuch gescheitert, das in der öffentlichen Masse sozusagen ankommen zu lassen.
Hat sich nicht etabliert.
Genau. Genau, so ist es bei der Terminologie Gastarbeiter geblieben. Allerdings setzt man das jetzt in Anführungszeichen, um die ganzen Punkte, die wir gerade benannt haben, so ein bisschen Ausdruck zu verleihen.
Ganz kurz noch zur Bürokratie. Also Erwa hat ja gerade erzählt, sie kamen hierher, wussten nicht genau, was sie erwartet hat. Und Bürokratie hat viele Prozesse erschwert. Also vor allem mit einer Sprachbarriere. Wir kennen das selber mit BAföG-Anträgen oder sonst was. Wir kommen gerade so noch klar und müssen viele Sachen googeln oder verstehen die Verträge gar nicht richtig. Ja. Und da muss man sich einfach vorstellen, dass diese Menschen nicht wirklich wussten, was auf sie zukommt und dass es sehr kompliziert war überhaupt. Also sie haben gerade mal im Zug nach Deutschland so einen kleinen Flyer bekommen, was einen erwartet wird. Also eigentlich kamen sie nur mit der Erwartung, okay, bekommen Geld und wird schon. Also Deutschland ist ja so ein tolles, modernes Land oder das ist nicht so sein wird. Ja.
Kommen wir jetzt ganz kurz zum organisatorischen Ablauf. Und zwar fanden die ersten sogenannten Anwerbeabkommen Anfang der 60er Jahre statt, 1960 bis 65, hat mit Italien angefangen und dann kamen immer mehr Länder dazu. Genau, 1966 bis 67 stand dann die wirtschaftliche Rezession sozusagen in Deutschland vor der Tür und die Gastarbeiter, die auf zeitlich begrenzte Zeit hier waren, sollten dann in solchen Fällen natürlich wieder exportiert werden, so schön wie sie auch importiert wurden. 5 Jahre danach, 1973, die Ölkrise. Bis dahin, bis zu diesem Zeitpunkt, waren bereits 14 Millionen Gastarbeiter in Deutschland. Allerdings sind dann 11 Millionen wieder zurückgereist in ihre Herkunftsländer. Und wichtig ist hier vielleicht nochmal zu erwähnen, dass 1973 auch irgendwo den Beginn des Daueraufenthalts der Gastarbeiter, vor allem der türkischen Gastarbeiter, markiert hat. Dadurch, dass rechtliche Auflagen sehr schwierig waren und auch die Situation in den Herkunftsländern nicht optimal, sei es Bürgerkrieg, sei es militärische Putsch oder Bevölkerungswachstum und damit sehr schwierige Umstände auf dem Arbeitsmarkt. Eine Vielzahl von Faktoren, die viele Gastarbeiter dazu veranlasst haben, hier ihre Wurzeln zu schlagen und auch die Familie nachkommen zu lassen.
Man sieht das auch genau bei den Griechen, dass sie schnell wieder zurückgefahren sind, weil die Situation in Griechenland sich verbessert hat und die finanzielle Lage gut war. Und das war aber in der Türkei nicht der Fall. Ja. Und das hat die sozusagen dazu gebracht, sie waren sozusagen gezwungen, hier zu bleiben, weil die politische Lage und die finanzielle Lage in der Türkei es nicht anders erlaubt hat. Also die Leute wollten teilweise gar nicht hier
bleiben. Ich kann jetzt vielleicht ein bisschen von meiner eigenen Familie erzählen. Und zwar ist es so, dass mein Opa damals Anfang der 70er hergekommen ist, natürlich Frau und Kinder dort gelassen hat, im Dorf in der Türkei. Er selber hat keine Arbeit gefunden in der Türkei und ist dann mit großen Erwartungen, großen Hoffnungen hierher. Ja, das Ziel war eigentlich nur Geld sparen, um einen Traktor zu kaufen zum Beispiel und die Familie unterstützen zu können und auch bei der geplanten Rückkehr sozusagen einfach leben zu können, ohne Angst um grundlegende Bedürfnisse zu haben. Dazu kam es natürlich nicht, Opa lebt immer noch hier. Oma ist dann irgendwann mit Kind und Kegel auch nachgezogen. Meine Mutter und mein Onkel, die zwei letzten Kinder sozusagen, sind hier geboren, hier aufgewachsen. Und so ist dann exemplarisch sozusagen, wie das wahrscheinlich bei vielen Familien abgelaufen ist. Ja.
Ganz kurz zu den Erwartungen an die Gastarbeiter.
Genau. Und zwar ist es so, wie ich gerade schon angerissen habe, dass die das schnell, also Erwartungen von Seiten Deutschland sozusagen,
genau.
Dass schnell günstige Arbeitskräfte herkommen sollten, sozusagen eine mobile Reservearmee, die in Krisenzeiten ihren Rückzug antreten kann, ne? Dass sie importieren, exportieren.
Ja, kommen wir schnell her und wenn wir nicht mehr brauchen, können sie wieder gehen, so mäßig.
Genau, gesucht wurden vor allem belastungsfähige junge Männer, die natürlich lange viel unter schweren Bedingungen arbeiten können, vor allem in der Industrie, Schichtarbeit, genau, lange Arbeitsstunden, wenig freie Tage. Und Menschen wurden nur als Arbeiter betrachtet, leider. Die ganzen anderen Faktoren, soziale oder zwischenmenschliche und Bedürfnisse, die so Menschen nun mal haben, wurden völlig außer Acht gelassen, den Umständen wahrscheinlich zu schulden. Und sie waren sozusagen nur Maschinen, die herkommen sollten, ihre Arbeit verrichten und dann wieder gehen.
Wurde also keine Rücksicht aufs soziale Leben genommen. Und sie haben meistens alleine gelebt mit den anderen Gastarbeitern in schlechten Wohnverhältnissen. Und ja, man kann sich ja ungefähr vorstellen, wie es ist, wenn man nur arbeitet, nicht wirklich in Cafés zusammengeht oder sich irgendwo trifft. Man kann dann natürlich auch nicht die deutsche Sprache erlernen, das war ja auch gar nicht das Ziel. Also die haben das gerade mal so von den Mitarbeitern irgendwas aufgegriffen, aber Deutschkurse gab es für die Menschen nicht. Man muss auch dazu sagen, die meisten haben in der Industrie gearbeitet oder auch schlechtere Berufe, also wirklich Müllabfuhr, die schlechtesten Berufe, also die waren meistens besser qualifiziert, als was sie für Berufe hier bekommen haben. Ja, die sogenannte Drecksarbeit mussten sie machen. Natürlich ist für jede, ich möchte jetzt nicht andere Bereiche irgendwie beleidigen, jeder Job ist wichtig, aber es waren halt teilweise Menschen, die jahrelang schon in der Industrie Erfahrung hatten und dann nur die Hilfskraft sozusagen waren und dadurch haben sie sich auch gar nicht wertgeschätzt gefühlt.
Kommen wir jetzt zu den Erwartungen an Deutschland sozusagen von den Gastarbeitern aus oder von den Herkunftsländern auch aus. Und zwar ist es so, dass die türkische Regierung natürlich auf Entlastung gehofft hat, ne, des eigenen Arbeitsmarktes und auch auf Devisen, ne, also Rückzahlungen von den Arbeitern, die in Deutschland sind, sozusagen ins Herkunftsland. Und da sowieso es eine zu hohe Arbeitslosigkeit gab, dachten sie, wir schicken viele junge Männer rüber und entlassen unseren eigenen Arbeitsmarkt. Genau, des Weiteren, ne, ein so Modernisierungsschub, weil sie hofften, dass sie dann mit Qualifizierung und mehr Know-how zurückkehren würden.
Genau. Das ist auch 77% der, also 1961 haben 77% der Erwerbstätigen in der Landwirtschaft waren die da tätig und nur 10% in der Industrie, also ja in der Türkei. Und deswegen kann man verstehen, dass die Türkei darauf gehofft hat, dass dann Arbeiter zurückkommen mit Qualifizierung und dem passenden Know-how, damit man im Land hält.
Genau. Ja, die Arbeiter hatten natürlich auch ihre ganz eigenen Erwartungen und Hoffnungen. Sie wollten in erster Linie Geld sparen, um dann in der Türkei ihre eigene Existenz aufbauen zu können und gleichzeitig auch noch finanziell die Angehörigen in ihren Herkunftsländern unterstützen und haben selbst hier auf Minimum gelebt sozusagen und alles beiseite gelegt.
Die Frage der Fragen, warum kam es nicht zur Rückreise? Wir haben es eigentlich schon angerissen. Die schlechte politische und finanzielle Lage in der Türkei hat es nicht zugelassen. Es kam zu einem hohen Bevölkerungswachstum in der Türkei und das führte wiederum zur Unterbeschäftigung. Also hatten sie schon sozusagen, wenn sie Kontakt zu ihrer Familie hatten, die haben schon gesagt, ihr braucht gar nicht wieder zurückkommen, ihr werdet hier keinen Job finden. Wir sind jetzt, der Arbeitsmarkt ist gerade in so einer schlechten Situation, bleibt lieber dort. Und dazu muss man auch sagen, die Verträge, die geschlossen wurden, als Türken hierher kamen, waren auf 2 Jahre befristet. Und die wurden dann aber verlängert auf unbestimmten Zeitraum, um dann, sie haben halt festgestellt, dass sie die Arbeiter noch brauchen und deswegen war der Vertragsende auch gar nicht festgelegt. Deswegen sind sie auch hier geblieben. Und man kann auch sagen, dass das Sparziel nicht erreicht wurde. Sie haben schlechter verdient, als wir sie erwartet haben. Und ihre Familien vor Ort konnten nicht wirklich mit der finanziellen Hilfe was anfangen. Und sie konnten sozusagen nicht sorgenfrei wieder in die Türkei reisen, um sich dann dort eine Existenz zu gründen.
Irgendwo auch ein bisschen, ich möchte es nicht habgier nennen, aber
Reicht noch nicht.
Nee, also genau, dieses reicht noch nicht. Ich habe jetzt genug Geld für einen kleinen Traktor, aber wenn ich genug Geld für einen größeren Traktor hätte, könnte ich meiner Familie einen besseren Lebensstandard ermöglichen. Und so kam der Ball ins Rollen und viele, ich will jetzt mal behaupten, haben sich auch darin irgendwann verloren. Ne?
Ja. Noch ein bisschen mehr Geld. Dann hat aber der Nachwuchs in Deutschland Wurzeln geschlagen. Und somit kommen wir eigentlich auch schon zur zweiten Generation. Also die Generation seiner Eltern.
Meine Eltern, genau. Die Generation unterscheidet sich natürlich von der Generation davor, von ihren Eltern und auch von uns. Ich würde sagen, es ist so ein Mittelding, ne? Und sie ist unter ganz interessanten Lebensumständen, glaube ich, groß geworden. Wenn man zum Beispiel beachtet, dass es extra Schulklassen gab für die Rückkehr. Also es gab eine Zeit, da wurden diese Kinder darauf vorbereitet, dass sie wieder zurückgehen werden in ihre Herkunftsländer. War gar nicht abgesehen, dass sie gut Deutsch lernen sollen, weil sie ja gar nicht hier bleiben sollten. So war es nicht geplant. Genau. Und sie sind dann aufgewachsen zwischen den Stühlen, mehr als wir noch wahrscheinlich.
Ja. Wir wussten nicht genau, ob sie gehen wir jetzt wieder zurück. Meine Eltern sagen die ganze Zeit, wir gehen zurück, aber ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass wir zurückgehen.
Ja. Es wurden auch natürlich dann keine Initiativen ergriffen, irgendwie gefördert zu werden oder die Ausbildung zu fördern. Dann blieben immer mehr und mehr Gastarbeiter hier und die Arbeitsstellen wurden oft übernommen. Es wurde wurde so langsam eingesehen, es gibt kein Zurück und wir müssen uns auch unsere Existenz hier aufbauen. Und dann hat auch irgendwann diese Diskussionskultur wegen Integration angefangen. Es wurde sich zum ersten Mal Gedanken darüber gemacht, sollten wir vielleicht Deutschkurse anbieten, Integrationskurse wurden angeboten. Dann gab es natürlich nicht mehr diese extra Schulklassen, sondern sie wurden gemischt, ne? Um diesen Parallelgesellschaften vorzubeugen. Trotzdem, trotz dieser Bemühungen, die auch damals noch mangelhaft waren leider, blieb es meistens in den alten gewohnten Strukturen. Diese Gastarbeiter wohnten den Umständen zu danken in sozialen Siedlungen, in sozial schwachen Siedlungen vor allem. Es war oft eine Bildung von ethnischen Kolonien zu sprechen, ne? Die Türken untereinander, die Italiener untereinander und so weiter und so fort. Und diese hatten dann auch natürlich meistens nur Kontakt untereinander. Genau. Und dann kam es dazu, dass zum Beispiel bei den PISA-Studien Deutschland extrem schlecht abgeschnitten hat. Und dann hat es langsam zu einem Umdenken geführt und
kann das ja auch verstehen. Also wenn man die ganze Zeit nur mit Türken zusammen ist, die ganze Zeit in seinen Kreisen bleibt, dann fällt es ja noch umso schwerer, die Sprache zu lernen. Deswegen muss man ja auch erwähnen, also auch wenn jemand hier sagt, ja, ich bin hier geboren und man hört aber, das Deutsch ist nicht so gut, es hat auch seine Gründe, warum das Deutsch nicht so gut ist, obwohl die Menschen hier geboren sind. Also das kann man auch wieder so zurückschließen auf die Kindheit.
Und ich finde es auch noch wichtig zu erwähnen, dass diese Generation oft keine Kindheit hatte, so wie wir es kennen, sondern unsere Eltern zum Beispiel sehr früh sehr erwachsen werden mussten, weil zum Beispiel meine Mutter beim Elternsprechtag die Lehrerin übersetzen musste für ihre eigenen Eltern. Also solche Sachen und großes Misstrauen auch gegenüber der deutschen Mehrheitsgesellschaft von der Generation meiner Großeltern. Keine Klassenfahrten, diese ganzen Sachen. Also Kinder mussten schnell begreifen, dass sie anders sind.
Jetzt hast du über deine Eltern geredet. Ja. Dann komme ich zu meinen Eltern. Also meine Eltern kamen aus dem Irak in 1997 hierher. Die meisten sind über Schleuser mit gar keinem Besitz nach Deutschland in Deutschland angekommen. Meine Mutter erzählt mir immer, also mein Vater ist erst nach Deutschland gekommen und das war dann auch über diesen komplizierten Weg. Also erst in die Türkei, dann in der Türkei ein bisschen gearbeitet, dann nach Griechenland rüber und alleine, man sieht das ja auch immer in den Nachrichten mit dem Boot aus der Türkei nach Griechenland. das Boot kostet teilweise 5.000 bis 10.000 Dollar, um nur 20 Minuten Boot zu fahren. Da mussten die meisten in der Türkei bleiben, dort ein bisschen arbeiten, um das Geld so zusammenzukriegen. Ja, über diesen Weg sind sozusagen meine Eltern gekommen. Mein Vater wollte dann meine Mutter hierher holen mit dem Familien, wie heißt das? Die Familien. Familiennachzug, genau. Einen Antrag hat mein Vater gestellt und er wurde aber abgelehnt. Deswegen musste meine Mutter dann auch alleine hierhin flüchten mit dem Schleuser über LKW und Boot. Und das Einzige, was sie dabei hatte, war ihr Geld, ihr Bargeld, was übrig geblieben ist, in einer Socke. Also sie hatte wirklich gar keinen einzigen Rucksack. Man musste auf jegliches Gewicht sozusagen verzichten wegen diesen überfüllten Booten. Und da muss man auch sagen, also nachdem sie dann in Deutschland angekommen sind, das hat teilweise fast ein Jahr gedauert, sind sie dann natürlich zu der Anlaufstelle gegangen, zur Polizei, haben ihre Fingerabdrücke abgegeben und so weiter. Und die erste soziale Kontaktstelle war die Moschee. Da haben meine Eltern Menschen wie Erwas Großeltern getroffen. Und da erzählt meine Mutter immer noch gern und darüber, wie diese Generation deiner Großeltern meinen Eltern geholfen hat. Und ich habe auch meine Mutter interviewt und ich würde euch gerne eine Sprachmemo abspielen von meiner Mutter.
Okay, Mama. Wie hast du dich gefühlt, als du hier angekommen bist? Von wem hast du Unterstützung erhalten? Hat's lang gedauert, als du das Gefühl dann hattest, endlich hier angekommen zu sein?
Ja, ich habe mich ganz doll erstmal gefreut und die Nachbarn waren nett und der türkische Moschee, arabische Moschee haben uns auch unterstützt.
Inwiefern die Leute, unterstützt?
Also die Leute, die früher hier waren, die haben uns sogar eine Waschmaschine gegeben und andere Sachen in der Küche und beim Behördengänge uns einiges erklärt. Ja, aber also meine Enttäuschung kam, als ich nicht weiter studieren konnte. Ich hatte meinen Bachelor schon, aber ich wollte Master machen, weil ich hatte noch keine Kinder und ich konnte noch weiter studieren. Ich war noch jung, ich war noch 24, aber leider durfte ich das nicht. Also ich durfte natürlich, aber dann konnte ich kein BAföG bekommen, weil nur bestimmte Leute mit Aufenthaltsstatus dürfen das bekommen, mit unbefristeter Aufenthalt. Deswegen durfte ich nicht studieren und mein Mann durfte auch, deine Baba durfte auch nicht weiter studieren. Er hatte auch seinen Bachelor und wollte weiter studieren, weil er 30 war. Also, das war die Enttäuschung von uns. Und natürlich im Arbeitsmarkt hatten wir auch wenig Chancen. Erstmal die Sprache. Ich erinnere mich immer noch, dass dein Vater war auf einem Sprachkurs für 2 Monate für 900 Mark. Und damals war für uns das eine Menge Geld.
Ja, darin merkt man eigentlich so diese Enttäuschung, dass also nicht nur meine Eltern, die studiert haben, das ist natürlich auch ein Privileg, auch Menschen, die nicht studiert haben, die im jungen Alter hierher gekommen sind, durch die finanzielle Lage war es dann auch gar nicht möglich zu studieren oder im Arbeitsmarkt mit seiner abgeschlossenen Ausbildung hier eine Arbeit zu finden. Und der wichtige Punkt war auch, dass Deutschkurse Geld gekostet haben. Also es wurde nicht unterstützt, dass diese Menschen schnell Deutsch lernen. Genau. Der andere Punkt ist, dass die Religion für meine Eltern auch ein Festhalten an der eigenen Kultur war. Das war das, was sie aus dem Irak so kannten und mitbringen konnten, ohne Gewicht, die Ideologie. Es hat ihnen sehr viel Kraft gespendet und Hoffnung, also halt gegeben. Was man noch sagen kann, ist, dass die meisten Familien sehr, sehr sparsam gelebt haben. Also wenn meine Eltern erzählen, die haben ungefähr 100 D-Mark im Monat ausgegeben, das sind 50 Euro, also wirklich die günstigsten Nahrungsmittel, die es gibt, zu zweit. Und um dann das restliche Geld, was sie noch übrig hatten, in den Irak zu schicken, meine Familie dort unterstützen zu können. Und dort die Familienangehörigen haben das auch erwartet. Sie denken, oh, ihr seid jetzt in Deutschland, ihr habt so viel Geld. Und meine Familie war dort ja auch im Krieg und dort herrschte das Embargo, also Import, Export war dort nicht möglich. Es gab keine Windeln, es gab keine Milch, es gab keine Milchprodukte, gar nichts. Also sie haben sehr, sehr arm gelebt. Meine Mutter erzählt auch immer wieder, dass sie an einem Tisch mit ihren Geschwistern saß und jeder nur 7 Löffel Reis bekommen hat und zum Frühstück trockenes Brot mit Tee. Also das war sozusagen die Ernährung, die sie vor Ort hatte. Und das meinte ich mit dem Traumata. Also das haben mir meine Eltern so weitergegeben, dass ich jetzt auch wirklich nie Essen wegschmeißen kann, außer es ist wirklich verschimmelt. Ich schätze das sehr, sehr wert und ich habe auch immer irgendwie das Gefühl, dass ich auch schon mal im Krieg gelebt habe, auch wenn es jetzt irgendwie komisch klingt, aber dadurch, dass meine Eltern das so miterlebt haben und sie das so geprägt hat und ich in meiner Kindheit so aufgewachsen bin, habe ich auch immer so dieses Gefühl, obwohl ich hier geboren bin in Braunschweig und sowas zum Glück nicht erlebt habe. Aber es bricht natürlich einem das Herz, wenn die Eltern darüber erzählen. Eigentlich habe ich die meisten Probleme schon angesprochen. Also die Zeugnisse wurden nicht anerkannt, Deutschkurse wurden nicht finanziert. Die Wohnungssuche war auch sehr schwierig. Also dann sind sie auch in diesen Siedlungen sozusagen geblieben. Man kennt das ja auch von Mietern. Nein, also ich habe das schon selbst erlebt, obwohl ich hier in Deutschland geboren bin. Wir möchten keine Muslime hier im Haus haben. Das würde die Nachbarn enttäuschen. Ja. Oder laut und so. Ne? Genau, wir sind ja so laut, auch wenn ich eine Studentin bin oder sonst was. Ja, genau. Das ist bis jetzt immer noch schwierig und dann braucht man sich auch nicht zu wundern, warum alle in demselben Wohngebiet wohnen.
Die Geschichte wiederholt sich sozusagen. Genau. Was meine Großeltern damals durchgemacht haben, machen dann deine Eltern durch und dann die neue Welle von Flüchtlingen geht es weiter.
Genau. Also die sozialen Brennpunkte, wie man sie so schön nennt, wurden größer und insgesamt wurde durch diese ganze Situation die Hoffnung auf ein besseres Leben minimiert. Sie konnten sozusagen nur noch hoffen, dass es uns dann besser geht als ihnen.
Dies war Teil 1 der Folge Geschichten muslimischen Lebens in Deutschland. Hört doch auch gerne in den zweiten Teil rein. Euch hat diese Folge gefallen? Dann hört doch auch in die anderen Mosaikstücke Islam rein. Alle Infos und mehr Folgen findet ihr auf unserer Internetseite, bei Facebook und bei Instagram unter openmind-projekt.
Das Projekt Open Mind, transnational und communityübergreifend gegen Islam und Muslimfeindlichkeit, wird durch das Bundesprogramm Demokratie leben, aktiv gegen Rechtsextremismus, Gewalt und Menschenfeindlichkeit, durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und von der Bundeszentrale für politische Bildung gefördert. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend, des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben sowie der Bundeszentrale für politische Bildung oder des Trägers Laret Vernetzung und Integration e.V. dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Referentinnen die Verantwortung.